Außentermin. Hatten wir auch noch nicht bisher.
Stimmt.
Bin ja schon so ein bisschen aufgeregt.
Ich auch. Wobei ich mich auch ein bisschen freue, dass wir endlich ankommen, weil wir dann von dieser Kälte endlich in die Wärme kommen.
Ja, und zwar mal nicht in unserer Höhle, in unserer mega magischen Höhle.
Stimmt.
Sondern in, also ist ja eigentlich auch ein Zauberladen, in den wir gehen. Also nicht unser Zauberladen, aber ein Zauberladen durchaus.
Ein befreundeter Zauberladen in Köln.
Sozusagen.
Wir gehen nämlich heute mal richtig, richtig tief ins Rollenspielthema rein, haben wir uns überlegt. Und wollen mal so ein paar Basics wollen wir schon wissen.
Ja, durchaus. Kleine Rundumberatung abholen.
Ja, weil der Laden, in den wir gehen, in Köln hier, Brave New World, der Robert Simon, der dem der Laden gehört, der kennt sich natürlich aus und kann uns mal so eine ganze Palette an Rollenspielen bieten. Auch so Exoten fände ich schön.
Mhm.
Ja, irgendwie sowas. Da vorne ist es.
Jo, machen wir.
Komm, gehen wir rein. Auch mehr so eine unspektakuläre Türklingel, ne?
Willst du die spektakuläre Version hören?
Ja.
Spektakuläre Version hören. Da-da!
Aufnahme läuft, was denn?
Aufnahme läuft zwar, aber loslegen erst nach Nase putzen.
Oh, jetzt kommen die ganzen körperlichen Sachen. Weißt du, das ist so wie aufs Klo gehen.
Hm. Ging.
Fand ich aber jetzt auch zivil.
Gib mir halt Mühe.
Ja.
Snirt.
Also du könntest, du hast ja jetzt keine kleine Nase.
Du bist so lieb, Max.
Ist das ein angreifbarer Punkt von dir?
Einer von vielen.
Also ich mag deine Nase.
Bei der Charaktergenerierung bestimmt noch einen Punkt extra gekostet.
Habe ich mir einen Nachteil gekauft.
Genau, Zinken. Große Nase.
Nein, finde ich gar nicht.
Minus 3 Charisma, plus 2 Riechen.
Ja, ihr merkt schon, heute geht es in mega magisch in eine ganz, ganz bestimmte Richtung, die wir sträflich vernachlässigt haben in den letzten Ausgaben.
Bisschen, ja.
Bisschen schon. Weil heute geht es ganz stark ums Rollenspiel.
Ja, wir sind nämlich im Brave New World. Ich hätte beinahe gesagt Rollenspielladen in Köln. Allerdings ist das gar nicht so ganz richtig, wenn man sich hier umguckt. Ist das so eine Art Nerd-Wonderland mit Brettspielen, Tabletop, überall Actionfiguren, ganz viel cooles Zeug.
Ja, wir sitzen im Keller hier unten, wo natürlich, wie das in solchen Läden üblich ist, auch immer ganz viele Tische stehen. Wenn ihr noch nie in so einem Laden wart, da kann man dann hinkommen, um eben Spiele zu spielen, wo man viel Platz für braucht mit vielen Leuten oder wie da vorne die Kollegen ein Tabletop-Spiel, die schon ihren Kunstrasen ausgebreitet haben und War Machine zocken werden. Wann legen ihr los?
10 Minuten.
10 Minuten. Es dauert immer, bis man die aufgebaut hat, die Dinger.
Sagt der erfahrene Max.
Habe ich jetzt einfach mal so projektiert.
Aber wir sind ja gar nicht alleine. Also wäre ein bisschen komisch, wenn wir uns in diesen Laden hier reinsetzen würden, einfach um so ein bisschen im Laden zu sitzen.
Das könnte auch unsere Art sein, aber machen wir nicht.
Durchaus. Nee, wir haben uns nämlich hier eingefunden, um mit dem Robert zu sprechen. Hallo Robert.
Hi, Fuchs.
Robert Simon gehört dieser Laden und ich muss ganz ehrlich sagen, weil das natürlich sowas ist, was wir seit unserer Kindheit immer besuchen. Wir sind ein bisschen neidisch, dass du sowas hast.
Du hast ja noch ein paar Jahre, du kannst ja darauf hinarbeiten.
Ach, schön. Schöne Sache. Ich freue mich, dass wir hier sind und wir wollen heute so ein paar Rollenspiele vorstellen und so ein bisschen mal über Rollenspiel reden. Für all diejenigen auch, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, für diejenigen, die vielleicht schon ein System gefunden haben und ein bisschen Bescheid wissen. Es gibt ja immer so ein bisschen dieses Vorurteil, nach dem Motto, ach, Rollenspiel, das sind diese Jungs, die sich irgendwie Elfenohren ankleben oder so auf den Knien rumlaufen, um so auszusehen wie ein Zwerg und dann würfeln sie ein bisschen. Aber es gibt richtig, richtig, richtig tolle Systeme, wie man zusammen am Tisch was erleben kann. Und im Grunde, ja, für diejenigen, die das nicht erlebt haben, auch so ein bisschen so Impro-Theater fast schon machen kann.
Fangen wir doch ein bisschen anders an. Mhm. In fast jedem Rollenspielregelwerk, das ich kenne, gibt es ganz am Anfang ein Kapitel. Das heißt, was ist ein Rollenspiel? Und ich lese das eigentlich ganz gerne. Weil
ich
das,
nicht.
Nein, tatsächlich nicht. Ich lese das ganz gerne, weil das sagt mir immer gleich so ein bisschen, wie gucken die Autoren dieses Rollenspiels sich das denn selber so an? Was haben die für einen Blick? Was bedeutet Rollenspiel für die? Und darum frage ich dich jetzt einfach mal, was ist denn wohl ein Rollenspiel aus deiner Sicht?
Oh, das ist größtenteils von den Leuten abhängig, die es natürlich spielen. Ne? Improvisationstheater hatte ich eben hier gehört. Das kommt häufig vor. Auch in pädagogischen Sitzungen wird Rollenspiel häufiger verwendet, zur Problembewältigung. Aber das sind weniger die Sachen, über die wir hier wahrscheinlich sprechen werden. Was ist Rollenspiel? Rollenspiel ist Geschichtenerzählspiel, hat es bei Feder und Schwert immer geheißen. Ein Erzählspiel, das, was die Großmutter abends am Feuer dann den Kindern erzählt, wenn es draußen dunkel ist und regnet, dann...
Draußen schneit, ist genau der richtige Tag für sowas.
Ja, die Werwölfe kriechen ums Haus, wir kommen hier nicht vor 22 Uhr raus. Genau, das ist sicherlich Rollenspiel, aber ich denke, das hat heute auch noch eine andere Bedeutung. Das hat sich alles ein bisschen weiterentwickelt. Aber im Grunde ist es natürlich gemeinsam eine Geschichte erzählen. Die Großmutter macht das nicht mehr alleine. Die Kinder wollen auch noch ein bisschen was davon haben. Ne? Der Vater auch. Der möchte gerne mal mit der Axt mal wieder raus in den Wald. Ne? Und die Mutter hat auch ihre Präferenzen. Und so, denke ich mal, ist das Grundprinzip, dass jeder seine Bedürfnisse halt ausleben kann in einer gemeinsamen Geschichte. Und daraus zusammen eine Story halt baut, wo halt jeder das ausleben kann, was er im realen Leben halt nicht ausleben kann.
Klingt natürlich relativ abstrakt. Was heißt denn das so konkret? Du selber hast ja tatsächlich auch Geschichten geschrieben und dann veröffentlicht. Wie läuft sowas normalerweise ab? Also wie wird so eine Geschichte erlebt? Man setzt sich zusammen an den Tisch und was passiert dann?
Dann passiert eine Beschreibung der umgebenden Situation. Das kann eine einfache Situation sein. Das kann jetzt die Situation sein, dass wir zu dritt hier am Tisch sitzen und dann kommt plötzlich jemand rein, ne, der hier was für den Schlauch reinhält und dann läuft das Wasser rein. Dann frage ich euch, okay Jungs, wart ihr darauf vorbereitet? Was macht ihr jetzt? Mhm. Ne, dann wird wahrscheinlich in Kürze dein Kabel hier in Luft aufgehen oder einen Rauch erzeugen und dann könnte ich sagen, okay, komm.
Ich pack schnell zusammen, würde ich natürlich sagen. Das ist mir ja wertvoll. Wir müssen ja auch weiter aufzeichnen. Ja,
dann kannst du erstmal auf deine Fingerfertigkeit würfeln, ob genau. Das wohl gelingt.
Ja, das kann man natürlich mit Werten machen oder ohne. Aber das wäre jetzt auch schon eine Form von Rollenspiel, in dem wir uns einfach vorstellen, was passiert. Und es passiert aber nur im Kopf und nicht reell. Und man reagiert dann halt auf Situationen, die fiktiv sind und kommt in Situationen rein, die nicht real sind. Und in der Regel macht der Moderator dann, bewertet das oder versucht die Story halt gemeinsam voranzutreiben. Das kann man entweder mit einem komplexen System machen oder man kann es einfach auf Storytelling-Basis machen, so wie wir das jetzt machen. Ne? Dann frage ich dich, wo hängt dein Kopfhörer? Ne? Nee, du kannst nicht weglaufen, dein Kopfhörer hängt an einem Stecker dran. Ne? Wenn du jetzt wegläufst, dann ziehst du das Ding hinter dir her, ne? Und stolperst vielleicht, dann machen wir Schnick, Schnack, Schnuck und wenn du verlierst, dann fällst du halt hin. Ne? So kann man das natürlich machen, aber die meisten Systeme verwenden da schon komplexere Regeln, machen das nicht so ad hoc. Ne? Diese ad hoc Rollenspielsache ist eher was für pädagogische oder für die Hardcore-Freaks, ne? Die machen das auch ganz gerne.
Die es nur als Geschichte erzählt haben wollen quasi.
Die nur als Geschichte, die Schwerpunkt, genau, für die ist das System untergeordnet, für die kommt es drauf an, dass einfach die Ideen stimmen und wenn jemand eine tolle Idee hat und sagt, hey, ne, was weiß ich, ich hab kein Kabel, ich habe eine WLAN-Verbindung, dann kann ich nicht stolpern, dann ist das vielleicht technisch eine tolle Idee. Die Story bringt es dann nicht voran, aber vielleicht fällt ihm dann was anderes ein, ne? Und sagt dann, hey, wir haben da hinten irgendwie 3 Kisten oder Kartons rumstehen, ne? Leiten wir das Wasser doch einfach um oder so, ne? Dann wäre das auch noch in Ordnung, ne?
Man merkt schon, es hat viel mit Ideen zu tun. Mhm. Und dass man sich irgendwie überlegt, was passiert denn jetzt eigentlich und was wird erzählt. Also es gibt beim Rollenspiel vielleicht so grundsätzlich mal, um das zu erklären, immer einen Spielleiter, du hast Moderator gesagt oder Meister hat es früher immer geheißen.
Ich glaube, dass Meister ist besonders durch das schwarze Auge stark geprägt, ne? Aber ansonsten Spielleiter ist, glaube ich, recht gängig. Man erzählt oder erlebt gemeinsam eine Geschichte, die im eigenen Kopf stattfindet und einer, naja, spielt die Realität und die Charaktere, die nicht durch die einzelnen Spieler verkörpert werden. Das ist dann eben der Spielleiter. Und
ja, ansonsten auch immer ein bisschen mehr meist. Ne? Genau. Weiß, wo die Geschichte hinführen könnte, bietet immer so ein bisschen was an. Du hast uns ja jetzt nicht wirklich einen Ausweg geboten. Du hast hier Wasser reinlaufen lassen, hast gesagt, alles geht kaputt. Ne? Und dann hast du nicht mal gesagt, sowas wie da hinten, wo die Treppe ist, da ist ein bisschen Licht, da könntet ihr es rausschaffen.
Ja, nein. Wir hätten ja auch fragen können, wie der Raum so aussieht. Ne?
Das stimmt.
Ihr sitzt ja hier. Ich gehe davon aus, dass ihr das wahrnehmt. Das brauche ich euch ja nicht beschreiben, aber wenn es jetzt anders wäre, müsste ich natürlich euch das beschreiben, klar. Hm.
Genau das, was du aufgemacht hast, also diese Diskrepanz zwischen auf der einen Seite Systemen, die sehr, ich sag mal, sophisticated sind, wo sich viele Leute dann auch vielleicht über mehrere Generationen hinweg Gedanken gemacht haben, wo dann schon ganz viele dicke Bücher existieren, die so sagen so, also, wenn du einen Pfeil mit einer Steinspitze über einen Hügel hinweg schießen willst, mit einer Ballista, dann, und dann gibt es dafür nochmal so ein Unterkapitel und so weiter, und dann kann man das alles ganz genau ausrechnen, weil die sich über alles Gedanken gemacht haben. Das ist das Komplizierte. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich eben diese etwas Hardcore-mäßigeren Dinger, wo man einfach nur sagt, okay, wir machen Rollenspielen, wir verlassen uns drauf, dass das alles so in so einem Rahmen bleibt und wir einfach zusammen eine Geschichte erleben, ohne große Regeln dahinter zu haben.
Wobei ich das Hardcore gerade gleich mal wieder einschränken möchte, weil ich spiele ja die Anfängerrunden, die ich von Zeit zu Zeit leite, immer absichtlich mit einem System, wo es ums Erzählen geht. Ich erwähne das immer wieder gerne, Nipajin, mein
Brot- und Buttersystem.
So ein bisschen schon, auf jeden Fall für kurze Runden.
Nipajin?
Nipajin, das steht
kennt er,
für...
Kennt er das nicht? Kennt
nee,
er das nicht?
Das ist ein freies Rollenspielsystem von, wie heißt denn jetzt nochmal, Markus Leopold Löwenthal, glaub ich.
Nur im Netz veröffentlicht und, wahrscheinlich,
genau,
ne?
Genau, unter ludosleonis.com. Keine Ahnung, ich verlinke das in den Shownotes. Das ist halt ein ganz minimalistisches Erzählspiel, das ich gerne benutze, entweder für One-Shots oder um mit Anfängern zu spielen. Das ist so ein Experiment, das ich mal auch ein bisschen im Rahmen des Podcasts durchgeführt habe und das ich jetzt öfter mal wiederhole. Also immer wieder, wenn sich ein paar Leute finden, die gerne mal reinschnuppern wollen oder sowas, dann leite ich so eine Runde aus Anfängern und die haben da bis jetzt immer viel Spaß mit gehabt.
Ich denke, was er mit Hardcore meint, ist eher die Leute, die sich in obskure oder extreme Situationen gerne hineinbegeben, ohne dass sie ein großes System dafür brauchen.
Ja, die vor allen Dingen auch eine Rolle ausspielen wollen. Also du machst es ja deswegen, weil du sagst, okay, passt mal auf, Leute, wir können das spielen. Und wenn du jetzt den Leuten, die das nie gemacht haben, sagen würdest, dann lest ihr euch bitte 3 Tage vorher aber mal dieses Buch durch, dann würden die natürlich sagen, ist okay, Arne, lass mal gut sein.
Ich habe das eben auch so verstanden. Also ich wollte das nur noch mal gerade ergänzen, weil natürlich irgendwie ein minimalistisches Regelwerk zu beiden Seiten offen ist. Ich glaube, das ist gerade gut für Anfänger, aber es ist auch gut für Leute, die sich breit entfalten möchten und das geht in beide Richtungen ganz gut.
Aber wir können ja mal gucken, was Robert so mitgebracht hat, weil wir haben einen kleinen Stapel hier stehen, zusammengesucht aus dem ganzen Laden. Machen wir erstmal dieses Spektrum auf. Ein würfelintensives Rollenspiel versus ein eher rollenspiellastiges System. Also für Leute, die gerne Brettspiele spielen zum Beispiel, da auch so ein bisschen dran gewöhnt sind, mal Karten in der Hand zu haben und das so als normale Beschäftigung haben. Was gäbe es denn da?
Also der Einstiegspunkt ist sicher, wenn wir jetzt vom alten HeroQuest mal ausgehen, was nach wie vor so ein Hybrid aus Brettspiel und Rollenspiel ist, hat sich das ein bisschen weiterentwickelt in diese Richtung über Descent, was auch Rollenspielelemente hat.
Da ist mittlerweile die zweite Edition auch rausgekommen, ne? Endlich mal.
Ja, ist die zweite Edition rausgekommen. Ja, die hat die Spieldauer ein bisschen runtergedrückt, die Rollenspielelemente nach vorne. Den Plot nach vorne, das ist ein bisschen mehr Rollenspiel geworden. Und von da aus, ja, es holpert so ein bisschen, ne? Dass die Übergänge sind noch nicht fließend. Es ruckelt da schon noch ziemlich sowas. Was richtig in Rollenspiel reingeht, ist es nicht. Und dann gibt es natürlich Rollenspiele, die starke Brettspielelemente haben. Und das wäre jetzt zum Beispiel Warhammer Fantasy, hat starke Elemente übernommen aus den Brettspielen. Das heißt, relativ viel Würfelintensität, Rerolls, Kartenaktivitäten mit Kartenflippen, wodurch Aggressivität erzeugen kann oder defensive Fähigkeiten erzeugen kann, je nachdem, wie rum die Karte liegt. Fortschritte werden anhand einer Taskleiste abgearbeitet. Die Gruppe hat nicht mehr das Gefühl, dass sie irgendwo lang schleicht, sondern sie arbeitet Punkte ab. Und wenn sie eine bestimmte Punkteanzahl erreicht hat, ist sie dann halt eben da. Und das ist der Vor- und der Nachteil halt von den Systemen, von diesem Warhammer-System, dass es halt eben starke Brettspielelemente hat und man kann relativ leichter durchschauen. Also man ist nicht mehr so tief im Rollenspiel drin. Man erkennt das, das erzählerische Feld ein bisschen hinten runter. Ja, was eigentlich ein bisschen schade ist bei dem Universum.
Magst du nicht so, oder?
Nee.
Warum nicht?
Ja, weil es halt eben die Story, die kommt, die wird sehr abstrahiert, die wird in einzelne Unterpunkte unterteilt, in Fortschrittspunkte, die ich habe. Ich schleiche mich an Lagerfeuer an und habe 5 oder 6 Zwischenstufen, bis ich da bin. Und diese Zwischenstufen werden dann halt aber vom Hintergrund nicht begleitet. Das heißt, man sieht sich nur auf einer Taskleiste nach vorne rücken, hat aber keine atmosphärischen Beschreibungen. Das liegt dann am Spielleiter. Ja, ihr seid jetzt da. Es ist relativ schwierig, das dann umzusetzen. Die meisten Leute, die ich kenne, waren relativ enttäuscht und wünschen sich die alte Edition zurück, die halt nicht dieses Hybrid aus Brettspiel war. Und da wird auch sehr viel gewürfelt, ne? Sehr viel. Man hat sehr viele Rerolls, man hat sehr viele Möglichkeiten, Würfe anders zu machen oder es ist sehr viel Schwerpunkt auf dem, was auf dem Tisch liegt und welche Augen die Würfel zeigen. Ne? Ja. Nicht so sehr auf dem Erzählerischen. Da kann ich erzählen, was ich will. Letztendlich sind die Würfel entscheidend. Ne? Mhm, ja. Ist bei anderen auch, aber da kann man es ein bisschen leichter ausschmücken. Ne? Wenn ich 5-mal hintereinander den Würfel gewürfelt habe und 3 Rerolls gehabt habe, dann muss ich nicht zu jedem Reroll nochmal erzählen, ey, da strengt er sich nochmal an und jetzt kommt er nochmal aus sich raus und dann geht er doch noch seinen Gang und dann wieder doch nicht und dann macht der aber noch das, dass ich das doch nochmal vielleicht kann, der packt mir nochmal auf die Schulter. Das ermüdet sich.
Ich muss sagen, ich fand's ganz cool, insofern, als man kennt das ja, wenn man ein Spiel als Spielleiter macht, dass man der Held des Spielers sagt irgendwie, ja, ich probiere das und das, ich springe da hoch, dann haue ich dem gleichzeitig irgendwie mit der Keule eins drüber, springe da runter aufs Pferd und reite weg. Dann sagst du, ja, ist sehr kompliziert. Dann sagt er so, ja, schaffe ich schon. Und dann macht er das und sagst du, schaffst du nicht. Und dann geht's los. Wie schaffe ich nicht? Was soll das? Hier, warum? Natürlich, hier, bla. Und das ist alles Auslegungssache und so weiter und so fort. Und bei dem Game war es immer so, dass man sehr fein an der Hand diese einzelnen Würfel, die da drin waren, sagen konnte so, okay, also du schaffst es grundsätzlich, das mit dem Pferd klappt. Aber du kommst irgendwie auf und der Typ steht noch davor, das Pferd bockt und du fällst runter und verlierst dein Schwert oder so. Also man konnte so sehr schön so eine Art von Gewinn und Verlust darstellen innerhalb eines Zuges. Das fand ich ganz cool, aber es war mir insgesamt auch zu viel, weil es ständig stattfand.
Genau, es war immer sehr anstrengend. Ne? Wir hatten allein sich so einen Wurf mal zusammen zu packen irgendwie. Ich möchte habe irgendwie so eine Handvoll Fähigkeiten und mein Gegner hat auch irgendwelche Fähigkeiten und Rüstung und Zeug und jetzt muss ich mir erstmal die ganzen Würfel zusammensammeln, um rauszufinden und dann noch einen schwarzen dazu und noch einen weißen, weil meine Freunde mich unterstützen und so weiter. Und dann würfel ich das und dann war erstmal 10 Sekunden lang Würfel zusammenkratzen und so. Ich muss an der Stelle mal gerade für unsere Hörer erwähnen, Max und ich haben in unserer Rollenspielrunde das mit unseren Freunden eine ganze Weile gespielt. Wir haben uns dann auch davon getrennt, weil uns das zu firlefanzig war. Mhm. Wir haben
und die Story tatsächlich, wie du sagst, ne?
Genau.
Also es kommt einfach zu kurz. Du hast das Gefühl, du bist so Lakai deiner Würfelaktionen, die du die ganze Zeit ausführen
musst. Und man hat die ganze Zeit irgendwelche Kärtchen vor sich ausgebreitet und das ist findet, wie du schon sagtest, Robert, zu wenig im Kopf und zu stark auf dem Tisch statt, finde ich.
Wobei also, das vielleicht auch wieder Geschmackssache ist. Ich weiß nicht.
Übergang vom Brettspiel zum Rollenspiel mag es okay sein, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Intention von Fantasy Flight sicherlich die ist, dass die Leute möglichst wenig selber machen. Und möglichst viel Patte aus der ganzen Sache rausziehen.
Genau, das war auch immer unsere Unterstellung.
Wer heute sich ein Rollenspiel dann kauft, braucht aus dem Grundregelwerk nichts. Fantasy Flight sieht das anders. Du brauchst aus dem Grundregelwerk alles. Ne? Und ohne, mit Improvisation läuft das gar nicht. Das heißt, ich mache es improvisieren so schwer wie möglich. Biete natürlich Anleitungen, dass das System fließend für die Brettspiele auch funktioniert, aber es fällt extrem schwer zu improvisieren bei dem Ding. Ne?
Was würdest du dem so gegenüberstellen? Also wenn wir jetzt ein, wir haben das ja jetzt so als Beispiel für ein
maximales, ja, als maximales Brettspiel.
Maximales Rollenspiel, genau.
Also genau, ein Spiel, das bei dem besonders wenig oder vielleicht sogar gar nicht gewürfelt wird und wo es tatsächlich nur ums Storytelling geht oder ums Schauspiel.
Ja, da gibt es einige, die komplett auf Würfel verzichten. Ne? Die ganze White Wolf-Flöte würde ich jetzt mal da anbringen. Ne? Die ganze World of Darkness oder die neue World of Darkness wäre natürlich ein gutes Beispiel dafür, dass für Spiele, wo die Story deutlich im Vordergrund steht.
Was sind das für Spiele?
Die World of Darkness ist eine fiktive Near Future, die nicht weiter definiert ist, wann sie stattfindet, die starke Horrorelemente hat, die sich in verschiedenen Aspekten des Horrors befasst, die aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Es gibt da also eine Vampir-Ebene, eine Matrix-Ebene, eine Fairy-Ebene mit Feen, die spielen aber alle in einer Welt, die sind alle vernetzt. Es hängt alles irgendwo zusammen, die haben alle Berührungspunkte. Ist eine relativ erwachsene Horror-Welt, die aber auch so nicht mehr existiert, weil die Firma es einmal verbockt hat. Aber gut, insgesamt.
Mehr so ein historischer Tipp jetzt, oder?
Ja, wer die so kriegt, das Material, ne, das ist schon gesucht, das wird nicht mehr nachgedruckt. Die erste World of Darkness ist vor ungefähr 8 oder 9 Jahren geschrottet worden in einer allgemeinen Apokalypse. Da hat die Firma halt aktiv die Welt dem Armageddon oder Gehenna zugeführt, ne, und hat die dann in Orkus geschossen sozusagen, weil die angeblich zu vernetzt war, diese Welt. Die war zu komplex, hatte zu viele Verbindungen. Das war relativ schwierig für Neueinsteiger, sich zurechtzufinden. Dann wurde eine neue World of Darkness gelauncht. Das haben mir die alten Leute nie verziehen. Ne? Wie kann man sowas einfach in Orkus schießen? Und dann gab es eine neue World of Darkness, die etwas erwachsener war, aber auch die ist dann geschrottet worden und die hat sich im Netz quasi aufgelöst. Seitdem arbeitet man halt an einer Online-Umsetzung von der World of Darkness, ne? Und die Firma ist geschluckt worden von EVE Online, also da ist nicht mehr viel übrig, ne? Und natürlich
Trauerspiel. Bei solchen Spielen, die eben genau auf diesen ganzen Klimbim mit Kärtchen und Riesenwürfelkrempel und so verzichten, da muss man ja doch eine ganze Menge Kompromissbereitschaft bei Spielern und Leiter wahrscheinlich voraussetzen. Oder wie würdest du sagen, was ist der, wie werden da solche Sachen gelöst? Wie zum Beispiel, ich springe irgendwie jetzt aus dem Fenster direkt aufs Pferd und reite los und schaffe ich das oder schaffe ich das nicht?
Das wird schon ähnlich wie bei den anderen Rollenspielen gelöst, aber man verzichtet auf viele viel Komplexität im Hintergrund, was verschiedene Waffen angeht, was Eigenschaften angeht, das wird alles deutlich runtergefahren. Mhm. Da sind, für Stärke und Konstitution wird dann vielleicht ein Wert genommen, für Geschicklichkeit, Beweglichkeit, das wird zusammengeführt. Und die Konflikte werden halt auch anders ausgetragen. Ne? Im Spiel wie der World of Darkness werden physikalische Konflikte eigentlich vermieden. Und da findet viel mehr auf der zwischenmenschlichen Ebene statt, halt in der Kommunikation, ne? Weil die Gegner halt auch relativ, formidabel sind, ne? Da muss man einen diplomatischen Weg wählen. Mhm. Ähnlich wie bei anderen Systemen. Cthulhu wäre auch noch ein anderes Beispiel für ein Storytelling. Das spielt
unsere Gruppe auch, ja.
Genau. Ja. Da ist die Gewaltlösung immer tödlich oder
zumindest
so gut
eine
wie,
dumme,
ne?
Idee, ja.
Ja, und das ist halt ein anderes Rollenspiel, ne? Das ist halt intelligente Problemlösungen, Detektivarbeit und sowas steht da im Vordergrund. Das Interesse, sich mit den Persönlichkeiten der Nichtspielercharaktere und der anderen Spieler auch auseinanderzusetzen. Das muss nicht regeltechnisch erfasst werden. Das wird verlangt vom Spielleiter natürlich auch eine andere, ja, eine andere Vorbereitung oder ein anderes Einfühlungsvermögen. Ne?
Aber weil wir ja jetzt diese beiden Systeme auch gegeneinander gestellt haben, Fantasy Flight mit dieser Warhammer-Variante, wo man sagt oder wo man merkt, es soll eine Menge Geld auch damit gemacht werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite so eine Geschichte, wo natürlich du nicht wirklich viel brauchst, um das Ding zu spielen und die dann halt zweimal untergehen im Laufe der Geschichte, weil sie vielleicht auch gar nicht genug Kohle aus dem ganzen Teil ziehen können. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem dann.
Ja, das mag so sein, ne? Ich habe das noch nicht so betrachtet. Also das würde bedeuten, dass im Prinzip die Storytelling-Systeme deswegen untergehen, weil sie halt eben die Spieler nicht nötigen
Würfel mit Speziallogos zu
kaufen. Aber es gibt genügend Beispiele eigentlich dafür, dass Nicht-Storytelling-Systeme gut Geld generieren können. Also da würde ich mal sagen, Schwarze Auge, D&D, alles keine Storytelling-Systeme, alle machen gut Geld. Mhm. Also das kann nicht das Entscheidungskriterium sein. Vielleicht ist es ein Experiment von Fantasy Flight. Ich meine, Fantasy Flight fährt ja parallel zu dem Warhammer Fantasy. Auch das
du hast so eine kleine 40K. Fantasy-Melodie für uns eingespielt, das finde ich auch gut.
Ja. Ja, das ist der Moment, wo der Oger wieder sein Futter kriegen muss. Sonst wird es hier ungemütlich. Aber die fahren ja auch parallel noch die ganze 40K-Rollenspielserie und die ist nach wie vor so, wie Warhammer früher gewesen ist. Ne?
Das ist relativ basic, ne? Da brauchst du irgendwie so ein Buch, damit bist du eigentlich bedient.
Ja, eigentlich ein so ein Buch ist natürlich relativ, aber also, eigentlich, ja.
Ja, eigentlich, genau, also ja. Natürlich, es gibt ja irgendwie immer, oder zumindest oft für größere Systeme, gibt es das Grundregelwerk, mit dem kann man losspielen und so weiter, aber auf Dauer will man irgendwann Quellenbücher haben, um sich mehr Hintergrund und mehr Informationen zu verschaffen. Das meinst du wahrscheinlich, wenn du sagst, ja. Eigentlich. Okay.
Ja, ja. Ja, um da besser agieren zu können als Spielleiter, ist natürlich sinnvoll, sich möglichst viele Informationen über das Universum reinzuziehen. Mhm. Ja.
Wenn du sagst, das Schwarze Auge oder eben auch Dungeons and Dragons, das sind, die machen ganz gutes Geld, würdest du sagen, die bilden den Mainstream, was Pen and Paper Rollenspiele betrifft?
Ja, würde ich sagen. Also in Deutschland sicherlich das Schwarze Auge, in Amerika D&D oder Pathfinder jetzt.
Der Junge muss schon wieder gefüttert werden.
Oh, der hat da nichts gekriegt. Oh, da wird er böse. Den muss ich mir vom Hals halten. Ja, Futter ist die preiswerteste Methode.
Ja.
Ja, das ist sicher Mainstream, darüber kommen die meisten, da ist der Durchdringungsgrad am höchsten. Wir sind in der Phase, wo die Eltern inzwischen halt ihren Kindern das weitergeben. Das ist, glaube ich, die erste Generation, bei der das so ist.
Ach, also interessant.
Die 74 oder so oder 78 angefangen haben. Ja, ist die erste Generation, wo die Kinder quasi Rollenspiel machen und es von ihren Eltern beigebracht bekommen. Ne?
Ja. Wir machen das ja bei uns zu Hause auch.
Ja, aber ich finde das deswegen cool, weil früher war das halt sowas, wo die Eltern dann halt so gesagt haben, so, ja, wenn es unbedingt sein muss, dann machst du das halt, was auch immer das sein mag.
Ne? Es gab ja durchaus auch Skandale, wo man geglaubt hat, Rollenspiel, das wäre irgendwie okkulte schwarze Messen abhalten und so. Ja, tatsächlich, also in Amerika eher als hier, aber
ja,
Amerika. Genau, also es ist ja durchaus jetzt, wenn ich mir vorstelle, wir sitzen so als Familie irgendwie bei Schneegestöber da gemütlich um den Tisch und spielen halt ein Ründchen.
Ich finde es toll, die Vorstellung.
Stimmt, mir gefällt das auch, sonst würde ich es ja nicht machen, aber.
Ja, man muss ja auch bedenken, dass, ich meine, gut, in Amerika wird es anders gehandhabt als hier in Deutschland. Amerika spielt Satanismus und Christentum eine andere Rolle, da ist man da mit einem größeren Bierernst dabei. Bei uns ist das nicht so. Und wenn man sich die Kinder anguckt, die ja im Alter von 3 und 4 nichts anderes machen den ganzen Tag als Rollenspiel, die machen ja nichts anderes, ne? Prinzessin, Pirat, was weiß ich, Darth Vader, würde ich mal sagen, steht auf Nummer 1.
Mhm,
bei den Jungs, ne?
Nicht nur bei den Jungs, ja.
Ja, ist ja voll Rollenspiel, sowieso angesagt den ganzen Tag, ne? Also insofern ist das überhaupt nicht weit entfernt. Das liegt den Kindern. Wenn du denen dann natürlich dann sowas noch präsentierst, ja, dann könnten die natürlich völlig am Rad drehen. Da muss man vielleicht mal ein bisschen aufpassen.
Wobei, ehrlich gesagt, ich fand im Vergleich sowas fast immer anspruchsvoller. Also wenn du sowas deinem Kind gibst und das fährt darauf ab, ist ja fast gut, weil die Komplexität von so einem System, wo Geschichten ausgedacht, erzählt, mit den Freunden, man muss sich im Real Life treffen, das funktioniert über Facebook in der Regel nicht und so weiter. Also es ist eigentlich alles das, was man sich heute wünscht, dass die Leute miteinander im Grunde so klassisch mündliche Kultur, das, wo alle mit angefangen haben, mit Geschichten erzählen, dass sie das noch machen. Heutzutage wünscht man sich doch, dass das noch passiert.
Es kann auf keinen Fall schaden, ne? Also in Relation zu den anderen Möglichkeiten, die bestehen, also sage ich jetzt mal Super Mario am NES oder was weiß ich, ne? Glotze, ist das auf jeden Fall sehr positiv. Ne? Das fördert schon Artikulationsvermögen, auch Problembewältigung. Muss man ein bisschen dran arbeiten, das funktioniert nicht von vornherein. Mhm. Ne? Bei Jungs wird da gerne mal von vornherein alles platt gedroschen, was da so im Weg kommt. Ne? Ja. Also ich habe da mal eine Kampagne gespielt mit meinen Freunden und danach habe ich sie mit meinen Jungs gespielt. Ne? Ich hatte keine Böcke mehr. Also nach zwei Sessions hatte ich echt keine Böcke mehr. Die haben mir alles platt gehauen, was da irgendwie in der Gegend rumhängt. Ne? Habe ich gedacht, nee, Baby, das mache ich nie wieder. Ne? Ich spiele niemals die gleiche Kampagne mit meinen Kiddies wie mit meinen Freunden. Aber die lernen ja schnell. Ne? Wenn man als Spielleiter hart genug ist, dann lernen die das auch. Auch mal eine, vielleicht war die Kampagne auch einfach falsch. War halt auch viel zum Hauen dabei. Ne? Muss man halt ein bisschen, was sich diplomatisch aus.
Machst du dann, wenn du dann die Beschreibung hast, sagst du dann sofort, da steht ein Typ, er sieht total ungefährlich aus. So, als müsste man ihn nicht töten.
Wir töten ihn.
Ja, genau, so ungefähr.
Ich würde noch mal gerne, weil wir gerade vom Mainstream geredet haben, was wäre denn so, um da so einen kleinen Gegenpol zu bilden, ein totaler Exot, den du nennen würdest, der...
Wenn wir unter total Exot natürlich das betrachten, was niemand spielt, aber vielleicht der
vielleicht
ein oder
was,
liest.
Ein verkanntes Super-Rollenspiel oder ja, keine Ahnung.
Ja. Es gibt einige sehr, sehr nette und bizarre Rollenspiele, wo ich sage, hey, ne, wenn ich die verkaufe, dann weiß ich, der Typ hat da lange drüber nachgedacht, ne? Und der hat auch wirklich einen Plan. Ne?
Warnst du solche Leute dann noch kurz vorher nochmal? Willst du das wirklich kaufen? So?
Nö, ich freue mich dann. Ja. Ich sage, finde ich cool, ne? Das ist eine tolle Sache. Also das, erzähl mir was darüber, ne? wenn du damit durch bist. Ne? Mhm. Also das sind halt wirklich Außenseitersysteme, die, ja, da brauchst du wirklich spezielle Leute für. Ne? Die haben dann wirklich einen, ja, sehr ausgeprägte Fantasie, ne? In jeglicher Hinsicht, ne? Ob es jetzt um Systeme geht wie, zum meisten kann ich leider nur oberflächlich was sagen, weil für meine Jungs, für meine Kumpels ist das nichts. Ein Paradebeispiel wäre jetzt Paranoia, das wird ja wahrscheinlich auch kennen, so ein 1984 Orwell-Ding, ne? Wo jeder versucht, dem anderen einen reinzudrücken und alle irgendwie unter einem oppressiven, wahnsinnigen Computer leiden, der versucht, alle eigentlich in der Knechtschaft zu halten. Das wäre so ein Paradebeispiel. Da darf man sich halt nicht an seinen Charakter gewöhnen. Der stirbt halt schnell, wird durch einen Klon ersetzt. Dann kommt der Nächste dran, ne? Und hat auch große Freude dran, sich gegenseitig das Messer in den Rücken zu jagen. Ne?
Das ist meistens sowas, wo dann nach 10 Runden diese Freundschaften auch auseinandergehen wahrscheinlich.
ja, oder man hört vorher auf zu spielen und weiß dann, okay,
wenn man einigermaßen
komm,
ist reflektiert
gut
ist, dann klappt das vielleicht.
Ja, es gibt natürlich noch andere. Ne? Also ich habe gesagt, Low Life, das ist auch eins meiner Lieblinge, da spielt man halt eine Küchenschabe.
Low Life.
Ja, das Cover sieht auch schon sehr cool aus.
Ja, das spielt halt in so einem Tusche gezeichneten, wie so Kupferstichmäßig in so einem Insektenuniversum im Untergrund, so Bottomfeeder-mäßig, ne? Und das sieht da aus, teilweise wie Edgar Allan Poe meets Giga, ne? Das ist, ich weiß zwar nicht genau, um es geht, aber.
Ja, die Zeichnungen, also um das mal für unsere Hörer so ein bisschen zu beschreiben, sind auch tatsächlich, also es ist wirklich schön und sehr vielfältig illustriert, das Buch, das ich gerade in der Hand habe. Und die Zeichnungen sehen vom Stil auch tatsächlich immer so ein bisschen, es könnte aus einem Tim Burton-Film sein ein bisschen, oder Lenore, the cute dead little girl. Ich habe da übrigens eben bei dir oben auch Figuren von gesehen. Sehr, sehr cool, da habe ich mich sehr gefreut.
Ja, das ist schwer kategorisierbar, das Ding. Es sieht wirklich aus wie Alice im Wonderland.
Genau,
einen starken Einschlag, bizarro.
Genau, auf jeden Fall alles super bizarr, das stimmt.
Ja.
Und sehr schön.
Ja, worum es da genau geht, kann ich leider auch nicht sagen, aber ist bei solchen Systemen, also bei so einem extrem schwierig, da die Leute zu finden. Ne? Das ist ja, da kannst du ja keine, was du im normalen Rollenspiel machst oder im normalen Leben machst, was bei uns normal ist, ist da nicht mehr umsetzbar. Ne? Ich gehe nicht auf Toilette, ich esse nicht, ich trinke nicht, sondern ich mache stattdessen irgendwas anderes. Ne? Da brauchst du schon echt richtig geile Fantasien. Ne?
Ja, vor allen Dingen, weil ich, das finde ich ja immer bei Rollenspielen auch wichtig, dass die Leute sich jetzt mal unabhängig vom Stereotyp, den sie verkörpern, in die Sache so ein bisschen reinversetzen können. Wenn du halt sagst so, jo, du bist ein Zwerg mit einer Axt, dann gibt's viele, wenn die anfangen, spielen die den Zwerg mit der Axt. Das heißt, es wird mit der Axt zugehauen, that's it. Dann gibt es noch so das, was man bei Herr der Ringe gelernt hat, aber sich vorzustellen, was der vielleicht für einen Beruf haben könnte, abseits davon, oder was der für vielleicht für verrückte Ideen haben könnte, die ihn auch nochmal als Persönlichkeit definieren, als individuellen Zwerg. Mhm. Ja, weil da wird's ja dann richtig kreativ. Da hören die meisten ja schon auf. Und ich glaube, bei einer individuellen Küchenschabe.
Ja, da wird's dann extrem schwierig. Da wird die Auswahl dann schon eng.
Ja, ne? Wobei mit den wirklich vielen sehr coolen Illustrationen in dem Buch zeigt es durchaus da sofort. Also man muss nicht mal lesen, um zu sehen, dass die auch versuchen, Vielfältigkeit zu vermitteln.
Absolut.
Und ich glaube, das kann auch unterstützen. Also ich glaube ja sowieso, dass gute Illustrationen sehr dabei helfen, Individualität in eigene Charaktere zu stecken. Wenn man nur so einen Text da hat, ist es sehr viel schwieriger, zumindest für mich und ich glaube auch für ein paar andere Leute, die ich so kenne, sich einen Charakter gut und detailliert auszuarbeiten. Wenn man sonst hat man eben tatsächlich die von dir eben genannten Stereotypen, Max, im Kopf und da wird es dann schwierig drüber hinauszukommen. Zumindest wenn man nicht sehr erfahren ist. Ich denke, wenn man schon sehr viel Fantasy oder überhaupt, wenn man schon viel Literatur gelesen hat, vielleicht auch den einen oder anderen Film gesehen und einiges gespielt, dann ist das nochmal was anderes. Aber
ja, vor allen Dingen möchte man sich dann auch davon absetzen. Ich finde es relativ normal, wenn man am Anfang genau das verkörpern will, was man natürlich in dem Film gesehen hat, den man mag. Deswegen ist man da mit 16 reingegangen, findet das toll. Komm, wir spielen das nach. Das ist naheliegend. Aber irgendwann denkt man dann so, komm, wir spielen mal die Gegenseite. Das fand ich auch immer super. Das kam mir dann irgendwann auch in Computerspielen mal auf, dass man so sagt so, hey, lass uns doch mal die Orks spielen. Die haben doch auch einen Plan, weil die sind immer so die seelenlosen Idioten. Und dass man so sagt so, ja, ihr seid diese Gruppe. Dann könnt ihr euch auch überlegen, wie hart wollt ihr eigentlich sein? Wie böse wollt ihr eigentlich sein? Zum Beispiel, wo wir vorhin über Warhammer 40k geredet haben, das sind ja auch ziemlich harte Systeme, wo man sich über den moralischen Kontext zwischendurch dann auch mal Gedanken macht, ob man das so überhaupt durchziehen will.
Ich behaupte mal, die wenigsten machen sich doch. Die haben einfach Spaß dabei.
Ja.
Die hauen da voll rein. Und ich meine, beim Tabletop machst du dir doch auch wenig Gedanken, aber okay, beim Rollenspiel zugegebenermaßen. Aber ja, du bist natürlich bei dem Rollenspiel der Arsch. Im Gegensatz zum Tabletop bist du bei 40k nun mal der Arsch.
Ja, da bist du ziemlich böse.
Ne? Du bist ruckzuck weg und bist nur am Laufen und hast deine Vorgesetzten schön, ne? Und Vorgesetzten gibt's ja da nun galore in dem riesigen Universum, ne? Bis du da die Hierarchieleiter hoch bist, da musst du lange ackern. Das ist natürlich auch schön für einen Spielleiter, dieses System, ne?
So ein Bürosystem. Die Fortsetzung des Büros mit anderen Mitteln. Da fühlt man sich sofort zu Hause. Aber sag mal, wir sind jetzt hier gesprungen zu einem exotischen Rollenspiel. Wir hatten vorhin ja mal kurz versprochen, im Vergleich zu dem würfellastigen noch eins vorzustellen, wo wenig gewürfelt wird. Haben wir das schon gemacht?
Nein.
Nicht.
Aber ich habe es auch nicht da. Aber das, hier habe ich eins, ja. Der Banküberfall, das ist aber auch... habe ich auch noch nicht gespielt. Das systemtechnisch, es kommt ja auf 2-3 Seiten. Ja, für 5,99 ja. Das ist
ein ganz kleines
Heftchen. One-Shot, genau. Das ist auch sehr storylastig. aber ich bin mir nicht sicher, ob das das richtige Beispiel ist. Anderes Beispiel wäre das Land of Ock. Das ist ein Steinzeit-Rollenspiel, was es leider nicht mehr gibt.
Geil.
Das Schöne daran ist, du kannst es mit, was weiß ich, 30, 40 Leuten spielen.
Wow.
Na, aber hast auch einen Spielleiter. Na, am besten kriegt auch jeder so einen alten Flocati dann hinten auf den Rücken. Und das Geile ist, dass jeder nur ein Wort kann. Am Anfang, ne? Nur eins.
Das heißt,
du hast das Brain gewürfelt, dann hast du zwei.
Ja, okay.
Und dann hast du die Rotte, da geht die Sonne auf, ne? Hunger. So, dann geht los. Dann kann natürlich nicht jeder unbedingt das Wort, was der andere kann, sondern jeder hat nur ein Wort, aber nicht jeder versteht. Also wenn du ein Wort kannst, heißt eigentlich nur, dass du das eine Wort verstehst. Den Rest musst du mit Mimik, Gestik und musst zeigen, du musst machen, du musst anfassen, rütteln, ne, da hast du dann die ganze Sippe und bist dann da halt, komm, jetzt hier packe ich dich mal an und zieh ich da mal mit, ne, ohne dass du was sagen darfst, ne, und dann hängen die da halt alle und das dauert nicht lang, da sind die alle beschäftigt, ne. Und das ist auch relativ nett, da brauchst du kein System für, weil es wird auch, eigentlich lebt's nur, aus der Problematik heraus, wie mache ich mich verständlich? Ne? Mhm.
Und
du levelst in Worten. Wenn du ein Level dazu kriegst, kriegst du ein Wort dazu.
Wie sieht ein Abenteuer aus?
Ja,
finde was zu essen.
Abenteuer sieht so aus, dass Primärmotivation ist Kohldampf. Ne?
Mhm.
Der muss natürlich befriedigt werden, der Kohldampf. Ne? Und dann beschreibt der Spielleiter halt, Sonne geht auf, ne? Horizont weit, Horizont lang. Ne? Hinten Schatten bewegen sich, ne? Große Schatten bewegen sich, viel Vibrationen im Boden, ne? Ja, und dann geht das halt los, weil sie fängt ja an, am besten Speer wäre toll, ne?
Mhm.
Speer, ne? Keiner kann das Wort, also gibt's das Ding auch nicht, ne? Musst du erstmal hergehen
so
und läufst dann im Raum rum und nimmst dann irgendwas, am besten irgendwie vielleicht einen Besen oder so und hältst den Besen dann hoch hier.
Genau, ich will die ganze Zeit reingrätschen.
Dann stopfst du dann vielleicht noch irgendwas Spitzes drauf, vielleicht eine abgebrochene Bierpulle oder so. Und dann bedeutest du den anderen vielleicht mal mitkommen, ne?
Es ist im Endeffekt Live-Rollenspiel schon fast,
es ist
oder?
Schon Live-Rollenspiel, ja. Es geht da stark rein, ja. Ne? Ohne dass man sich da unbedingt den Arsch abfrieren muss. Weil sollte jeder einen Flocati haben. Aber das kannst du natürlich als Einführungsabenteuer machen, dass jeder sich ja seinen Flocati ergattern
muss. Mit wie vielen Leuten hast du das dann schon gespielt? Hast du schon mal?
Ich habe es noch gar nicht gespielt.
Okay. Also,
Aber ich habe Videos
gesehen.
Nein, auch nicht. Ich habe mir das so vorgestellt. Das ist geil. Ich habe es mal gehabt. Das ist geil. Und da habe ich ein paar Leute, die ich da halt heiß drauf gemacht habe und gesagt, komm.
Bitte, liebe Hörer, wenn ihr das schon mal gespielt habt, ne, wir haben Kommentare, die ihr oder einen Kommentarbereich unter jeder Folge, schreibt uns eure Erlebnisse. Das würde mich persönlich sehr, sehr, sehr interessieren.
Mit Foto. Da findet er gerade den Speer und dann alle so, yes.
Ja, das ist zum Beispiel für ein Fun, regelarmes Ding. Ne? Da gibt's noch mehr in der Richtung. Die sind eigentlich alle relativ funny. Ne?
Was macht denn für dich ein gutes Rollenspiel überhaupt aus? Weil du hast ja jetzt auch eine Menge Systeme gesehen über die Jahre und Erfahrung gesammelt. Ist vielleicht auch eine individuelle Meinung dann für dich jetzt? Weil
das ist
du
ja auch völlig
so
in Ordnung.
Aber so fragen wir auch.
Ich denke, ein gutes Rollenspiel sollte den Leuten gefallen, die es spielen. Also es sollte flexibel sein, so dass es den Leuten, dass es veränderbar ist. Es sollte nicht statisch sein, es sollte nicht schwierig konvertierbar sein. Die Leute müssen schon was selber draus machen können. Wenn ein System das nicht leistet, und ich habe dieses Fantasy Flight Teil hier auf dem Tisch, dann wird es sterben irgendwann. Und das tut es.
Du traust Warhammer Fantasy Roleplay nicht viel zu. Ne?
Nicht der dritten, nee. Nee, die dritte wird sterben. Das ist ziemlich offensichtlich. Ich meine, wenn es den Leuten was vormacht, wenn es kein Rollenspiel ist, wie D&D vierte oder eben Warhammer dritte, dann sterben die Dinger ganz einfach, ne? Haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Ne?
Vor allen Dingen, weil wir haben das damals, ich muss zugeben, ich habe das angeschleppt, weil ich damals mal die Vorgänger-Edition gespielt habe oder ich weiß gar nicht, welche genau von Warhammer, was ein bisschen her war. Und
Black Library wahrscheinlich.
Genau. Und ich fand halt schön, dass das so ein, und das war halt so britisch, dass es so eine Art von Humor und schwarzem Humor hatte, den es sonst nicht so häufig gab. Und die hatten dann so dieses, ich habe mich, das habe ich dir auch erzählt damals, ich habe mich an so ein Ding erinnert, da stand so drin, Zaubersprüche, den Erzdämon beschwören. So, cool. Gab's als Zauberspruch, ne? Und dann stand so drin, um den Erzdämon zu beschwören, brauchst du das Herz eines reinen Klerikers, in Klammern frisch. Und dann war schon klar, okay, das ist schwer zu besorgen, weil reiner Kleriker finden den dann auch noch umbringen in diesem Rollenspiel und so weiter. Das war alles irgendwie fast nicht zu machen. Und dann stand da drunter so, wenn der Erzdämon erscheint, was auch schon unwahrscheinlich ist, hast du einen Wunsch frei. Hau ab und verpiss dich, ist ein Wunsch. Und sonst konntest du dem halt irgendwas sagen, dann machte der das und dann musstest du irgendwie ein W irgendwas würfeln und da war, ich glaube, das Beste, was dir dann noch passieren konnte, er nimmt dich als Sklave mit in seine Dimension. Das war das Beste, was passieren konnte. Und das fand ich so lustig damals, dass ich dachte, das ist geil.
Das ist absolut cool. Das haben sie bis heute noch durchgezogen. Auch in Warhammer 40k ist das noch so, ne? Also, dass du beim entsprechend schlechten Wurf halt eben mal ins Warp abgesaugt wirst. Weg ist der Charakter, 66 gewürfelt, Tschüsskowski, ne? Beim irgendwie x-beliebigen Zauberspruch. Ja. So ist es halt, ne?
Ja, ja, läuft
so ist
halt
die Welt schlecht. Ungerecht und finster.
Ich komme nochmal zurück auf die Frage von Max eben, weil er sagte, ein besonders gutes, was wäre denn, also um es mal konkret zu machen, dein Lieblingsrollenspiel oder das, was du mit deinen Freunden spielst und hoffentlich zufrieden damit bist?
Also wir spielen Pathfinder, was in D&D 3.5 Fortsetzung ist.
D&D ist Dungeons and Dragons, ich sag das noch gerade, wenn
Dragons
nicht alle,
3.5, ja.
Genau, nicht alle unsere genau. Hörer sind also drin.
Das ist klassisches D&D, ne? Das ist jetzt nichts besonders Fantasievolles, ist halt eine nette Welt, eine Fantasy-Welt, eine relativ freie Fantasy-Welt, die relativ viele Möglichkeiten offen lässt. Ne? Da gibt's unter der Erde geht's weiter, Dimensionstore und Viecher galore, ne? Und es ist relativ frei, ne? Und wild, das ist ganz nett. Immer noch relativ bodenständig, nicht zu abgehoben, dass du dir Gedanken machen musst, wo du dein Blattgrün am Morgen in die Sonne hängst, damit du am nächsten Tag irgendwelche Synoden oder so auf ihrer Wanderung begleiten kannst oder so. Also es ist noch relativ straight. Ne?
Aber Dungeons and Dragons ist ja durchaus, ist das erste Rollenspiel? Auf jeden Fall ist es ein sehr altes Rollenspiel.
Gygax, ne? So der Klassiker,
ja,
oder?
Der hat ja seine Father of Roleplaying.
Ja, okay. Verstehe.
Ja, genau, der hat da seinen Tentakel drin. Und,
schöne Formulierung.
Das ist relativ frei und das macht halt ganz gut Gaudi eigentlich. Ne? Das Schwarze Auge habe ich auch lange gespielt, ist mir aber zu. Wer jetzt der Marktführer in Deutschland ist, aber extrem, vom Hintergrund extrem konsistent. Also mit allem Vor- und Nachteilen. Es ist sprachlich sicherlich das gewaltigste oder sprachstärkste, weil es natürlich nicht übersetzt ist und nicht durch einen Filter von schlecht bezahlten Amateurübersetzern, die mit Produktgoodies abgespeist werden, durchgegangen ist, sondern wirklich von Autoren, die wie Hennen oder Kiso gegangen ist, die sprachlich auch wirklich was drauf haben. Sprachlich stark, aber die Welt ist sehr, sehr, sehr durchkonstruiert und sehr eng dadurch auch. Ne?
Für das Schwarze Auge hast du auch selber schon mal was veröffentlicht, habe ich im Kopf.
Habe ich zwei Abenteuer geschrieben, ja. Ganz glorreich. Nicht ganz nüchtern, das eine oder andere, aber die Bezahlung war okay. Und Ulrich Kiso hat mir immer vorgeworfen, ey, du stocherst dann nur im Nebel rum. Ne? Klar, habe ich auch. Hab nur im Nebel rumgestochen. Ich habe immer die Flecken ausgesucht, wo gerade nichts los war, weil eben, ich keinen Bock hatte, mir die ganzen, was weiß ich, wie viele Seiten Hintergrundmaterial reinzupfeifen, weil wenn
unglaublich
du da
komplex,
an einer Stelle jemand, der, was weiß ich, dritte Neffe von dem und dem stirbt, dann hat das so eine Kaskade von Folgeereignissen, da habe ich keinen Bock, mich mit zu befassen. Und aus dem Grunde habe ich mir halt irgendwelche Flecken ausgesucht, die eben nicht so vernetzt waren. Ne?
An der Stelle muss man vielleicht auch nochmal gerade für die Hörer sagen, dass das Schwarze Auge ist eins der Rollenspiele, also es ist nicht bei allen Rollenspielen so, wo die Welt wirklich auch weiterlebt. Also es finden immer wieder irgendwelche Dinge statt. Es wird ein neues Quellenbuch veröffentlicht und da wird dann drin beschrieben, dass der adelige XY was weiß ich wen geheiratet hat und da irgendwelche Grafschaften zusammengelegt werden oder sonst was.
Also
und
dann territoriale, ist das auch so, politische Verhältnisse verändern
genau,
sich.
Und das wird immer weiter gesponnen und das macht diese Welt zum einen natürlich sehr lebendig. Für den Spieler ist, wenn man Lust hat, sich da rein zu versetzen, ist das ganz toll, aber das macht das auch natürlich sehr komplex, weil wenn man da den rumgekommenen Typen spielen möchte oder sowas leiten möchte, dann muss man sich eben auch auskennen. Es ist nicht ganz leicht.
Viel und, Background.
Genau.
Ja, massiv.
Und wenn man sowas schreiben will, dann muss man den eben auch haben. Dann ist es vielleicht gar nicht so unpraktisch.
Ja, wobei in der Anfangsphase war das ja durchaus anders. Also als das am Anfang entstanden ist, Werner Fuchs und Ulrich Kieso, war das Universum zwangsläufig noch nicht so ausgebaut. Da war es mehr Wild Fantasy, stark orientiert auch an Jack Vance und
Jack Vance.
An Autoren, das? Die...
Der Name kommt jetzt gerade so und ich weiß, dass ich das als Junge gelesen habe. Da habe ich Jack Vance mir immer aus der Bibliothek ausgeliehen.
Echt? Ist das wahr?
Mhm.
Was denn?
Ich weiß es nicht mehr, aber jetzt, wo du den Namen sagst, müsste ich gucken. Aber wo du sagst, bestimmt 2 oder 3 Sachen von dem gelesen oder so.
Ja, er hat eine sehr starke, eine sehr abgefahrene Fantasy. Ne?
Das will ich jetzt wissen, ey. Das muss ich jetzt nachgucken.
Hier,
was du gelesen hast.
Nimm das Gerät und wir unterhalten
uns. Fantasy oder Science Fiction? Sag an.
Ich glaube eher Science Fiction bei mir.
Science Fiction, Dämonenjäger, Coco Heckos.
Nee.
Die Mordmaschine. Der hat halt geile Namen. Die Namen von Jack Vance, wenn du ein Jack Vance-Buch nimmst, kannst du dir alle aufschreiben, kannst du alle fürs Rollenspiel benutzen. Ja. Und die Mahlzeiten, die es da gibt auch. Da gibt es dann, was weiß ich, wenn das Wetter schlecht ist, Nuss, bittere Nusswurzeln mit Krauterbsen und Rübenzwiebeln oder so, ne? Mit Bittersoße und...
Max, wir haben alle unsere Geräte ausgeschaltet.
Ach, wir sind hier im Podcast. Keller. Ja, also wir haben wir unsere Keller. Geräte wir ausgeschaltet. Und
dann sind Level -1.
Ja, hast du hier so eine Bleidecke eingezogen, damit keine Kommunikation mit der Außenwelt möglich ist, ne?
Richtig.
Ja, auch hier wieder, normalerweise rennen wir vorm Podcast rum und sagen, alle Handys aus, damit es nicht diese Störgeräusche macht.
Also, genau. Ja, ich guck auf jeden Fall für die Shownotes nach und da schreibe ich dann natürlich auch nochmal rein, welches ich gelesen habe, wo es geklingelt hat. Ich komme gerade einfach nicht drauf. Ist einfach zu lange.
Ja, der hat aber auch zu viel geschrieben. Der hat einfach sehr viel geschrieben und ist ein Vorbild für sehr viele Autoren gewesen. Also
das ist so
hat das
Zeit,
auch inspiriert.
Irgendwie so D&D. Harry Harrison und Jack Vance, das sind so die zwei Typen gewesen.
60er, ne? Und das Vorbild für die ganze D&D-Magie-Klamotte stammt von Jack Vance. Also das Memorisieren der Zaubersprüche. Ne? Tierischer Akt, du musst es dir reinpfeifen in den Zauberspruch. Und wenn du benutzt hast, löscht er sich aus dem Gedächtnis. Das ist der Grund, weshalb du bei D&D als Magier halt eben am Morgen dir die Dinger memorisieren musst. Ne? Dann kannst du es benutzen
am Tag
und wenn sie ausgesprochen hat, ist es weg.
Ja.
Ne? Ja, und das stammt von Jack Vance eigentlich. Und da muss ich, ja, also alles hat irgendwo seine Wurzeln. Ja, das ist doch nett.
Wie kommt man denn dazu, ein Abenteuer zu schreiben? Also man ist das einfach nur so ein Glücksding gewesen oder du kanntest Leute? Oder?
Ja, ich kannte den Ulrich Kieso und Werner Fuchs. Klar, in der Peripherie wurde da viel geschrieben bei Fantasy Productions seinerzeit. Für Schmidt-Spiele noch. Klar. Kumpel von mir hatte Anfang geschrieben von der Kampagne zusammen mit Werner Fuchs. War der irgendwann weg, dann haben mein Freund und ich halt weitergeschrieben. Ne? Aber wir haben es nicht lange gemacht. Also es gab gutes Geld, aber wir haben uns nicht, Ulrich Kieso hat eine sehr starke Corona gepflegt, die seine Vorstellung von dem Schwarze Auge-Universum gefördert hat und die konform lief damit. Also keine Wild Fantasy, eine mittelalterliche logische Fantasy, die ja einen starken Zusammenhalt hat, ne? Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat aus Vorliebe. Natürlich hat er das gemacht, wahrscheinlich auch, um seine Position bei Schmidt relativ, naja, unabkömmlich zu machen, sag ich jetzt mal, ne? Wenn du ein System kreierst, was halt extrem komplex ist, dann ist klar, dass dir keiner den Bein absägen kann.
Du bist der Historiker, den man immer fragen muss, egal wann.
Genau. Ja.
Ich meine, gut, ist natürlich auch nicht schlecht, so ein konsistentes Ding zu haben, wo sie sagen können, wir haben es so fortführen können, ohne dass irgendwann alle schreien, was habt ihr aus unserem System gemacht.
Ne? Tun ja sowieso alle irgendwann, klar.
Aber das, also, das
hat auch seine Vorteile. Ja. Es steht heraus. Ne? Es ist ein Gegenpol zu D&D und der Ulrich Kiesow, der hat auch immer Schwarze Auge, das D&D gehasst, die Monsterbücher. Ne? Er hat immer gehasst, er hat immer lang und breit drüber gewettert. In der Wunderwelten seiner Zeit noch, als Andreas Blumenkamp, hat er immer noch gewettert über scheiß Monster-Manual. Ne? Wieder da ein neues Monster, was soll ich damit? Ne? Braucht keiner, machen wir anders. Ne? Ist ja okay. Ist ihm auch gelungen, ist okay.
Würdest du denken, dass dadurch dieser teilweise immer noch vorhandene Zwist auch zwischen Spielern existiert? Also es gibt ja...
Ach komm, ey. Der eine mag das System, der andere das und ich sage, dein System ist scheiße.
Ja, mir ist das völlig egal, weißt du, ich benutze Apfelcomputer, ne? Ich bin diesem Quatsch dauernd ausgesetzt, dass mich irgendwelche Leute nach meinen Computern beurteilen wollen.
Ich glaube, die Rollenspiel-Community ist so klein, als dass sie sagt, hey, das ist bei deinem System scheiße. Oder die würden sich dann offen darüber unterhalten, aber die würden nicht sagen, hey, das System ist scheiße. Und zwar deswegen.
Ich bin doch
froh, dass sie jemanden finde, der auch Rollenspiel macht. Also
ist im Alter selten genug, muss ich sagen. Wir haben uns total gefreut, als wir so mit um die 30 alle so festgestellt haben, es gibt noch Leute, die da als junge Menschen mit zu tun hatten und die auch wieder Bock haben zu spielen. Weil wenn du deine Gruppe mal verloren hast, es ist halt echt immer noch so eine Sache. Also wenn wir reden darüber, wie, was weiß ich, Impro-Theater, das können die Leute noch gut heißen, aber in der Regel Leute, die gar nichts damit zu tun hatten, zu fragen, schwierig. Also die dann neu dafür zu begeistern oder so. Das ist für die meisten ein merkwürdiger Schritt.
Ja gut, in unserem Alter ist es, ich meine, gut, ihr seid ja gar nicht in meinem Alter, aber zusammengenommen seid ihr... Ja,
50% sind wir älter drüber als du. Oder so.
Ja, genau, frag uns mal was.
Quersumme 17. Ja, nee, aber es ist heute sicherlich nicht schwieriger als seinerzeit, neue Leute zu finden. Es liegt halt daran, dass der Freundeskreis halt unter Umständen festgefahren ist. Ne? Aber es gibt genügend Leute hier, mein Gott, gratis Rollenspieltag, 2.2.
Genau.
Haben wir hier, Free RPG Day, ist irgendwann im Sommer wieder. Wenn du da Bock hast, irgendwie was zu machen oder die RPC.
Aber du super besucht übrigens.
Du sprichst auch gerade ein Thema an, auf das ich auf jeden Fall noch hinaus wollte, nämlich den Gratis-Rollenspieltag. Da freue ich mich gerade sehr drüber. Veranstaltet ihr hier?
Ja, wir haben jetzt nicht so viele Runden, aber es gibt an dem Tag auf jeden Fall für jeden ein Rollenspiel für Oma. Ne? Mhm. Und wenn es eine Seite schwarz und weiß ist, ist halt für die, die am Schluss kommen halt, ne, oder nicht mitspielen wollen. Aber egal.
Siehst du eigentlich sowas... wie ein Boom in diesem ganzen Fantasy-Science-Fiction-Bereich, weil wir also sowas wie Hobbit, früher war das was für Nerds, jetzt ist es der totale Mainstream, alle gucken sich diesen Film an. Du hast halt momentan sehr viel Fantasy und Science-Fiction auch in so Mainstream-Kino. Ist es was, was so durchsickert zu dir, der du schon lange so einen Laden hast, oder ist das was, was man gar nicht so bemerkt?
Hat natürlich schon den Weg bereitet, aber insgesamt ist es natürlich richtig, dass die Verschmelzung von Fiktion und Realität nicht in diesem Medium Rollenspiel oder so, da war es immer schon eine Verschmelzung, aber in anderen Medien durchaus stärker geworden ist. Ne? Also die Verfremdungen sind insgesamt mehr geworden. Ne? Das ist teilweise deutlich schwieriger geworden, Realität und Fiktion auseinanderzuhalten. Ob im Film, mit medialer, mit digitaler Bildbearbeitung oder anderen technischen Methoden, das zu verfremden, das ist schon insgesamt mehr geworden, klar. Ne, das dehnt sich aus, die Blase, immer weiter. Ne? Klar war es eine bahnbrechende Sache, der Herr der Ringe auf Film und was soll danach noch kommen. Aber es hat dem Rollenspiel an sich nichts gebracht.
Nee, okay. Oh, nee. Schade eigentlich. Ich hätte auch gedacht über vielleicht auch Fantasy-Videospiele. Würdest du denken, dass die eher dafür sorgen, dass weniger Leute Pen and Paper spielen? Oder?
Es sind die gleichen Leute, die Rollenspiele heute spielen, wie sie es vor 20 Jahren gespielt haben. Ich meine damit nicht exakt die gleichen Personen, sondern genau die gleichen, also die gleichen, die haben die gleichen Voraussetzungen. Sie sind in der Regel, aufgeschlossen, intelligent, die lesen gerne, träumen gerne, Und sie sind nicht sonderlich gewalttätig, würde ich mal sagen. Sie sind eher sozial stärker vernetzt. Ne? Das sind genau die gleichen Leute heute. Ne? Das sind keine Hau drauf oder sowas. Ne?
Mal eben ganz kurz fragen, weil es da hinten bei unseren Nachbarn so abgeht. Wie läuft's bei War Machine? Ihr müsst laut sprechen. Ihr müsst laut sprechen, wir hören uns euch sonst nicht.
Es ist gerade kurz davor, so richtig zur Sache zu gehen.
Okay, dann wünschen wir egal wem oder beiden viel, viel Glück.
Wenn wir jetzt schaffen, würde die Eröffnung ist gespielt und das richtige Spiel ist langsam los.
Wenn euch dabei die Kehle trocken wird, ich habe davon noch so ein bisschen Limo rumstehen, könnt ihr gerne zugreifen, wenn ihr möchtet.
Angesabberte. Die ist noch zu. Deckel wieder drauf gemacht.
Was haben wir denn noch hier stehen? Also Mainstream-Systeme haben wir darüber gesprochen. Was hast du noch dabei? Wir wollten so ein paar Exoten vielleicht noch angucken. Oder was hast du da noch?
Ich hab jetzt noch ein paar Einsteiger-Dinger dabei, aber Exoten gibt es natürlich eine Menge, ne? Aber mein Gott. Mein Gott, es gibt auch Rollenspiele ohne Spielleiter, die gibt's auf jeden Fall auch noch. Das ist relativ neu, dass du halt zu mehreren Leuten Rollenspiel machen kannst, ohne dass du einen Spielleiter brauchst. Das wird dann halt mit Karten und Gefallen gemacht, die ausgetauscht werden. Wenn ich die Handlung in meine Richtung haben möchte, muss ich davon Gefallen opfern, den dann jemand anders kriegt und so. Das wird dann mit Karten und so gemacht. Das ist auch ganz nett, weil keiner Vorbereitung braucht. Das kann man eigentlich ganz gut machen. Da gibt es ein paar Systeme, die das hinkriegen. Das heißt, dass man ohne Vorbereitung in ein System reingeht, ohne dass sich vorher jemand Gedanken machen muss, wie der Plot abläuft.
Was zum Beispiel für Systeme?
Western City macht das als Western-Rollenspiel. Thun macht es als Bugs Bunny oder was weiß ich, Speedy Gonzales Rollenspiel, ne? Aber da kannst du alles reinwerfen, was du willst, ne? Gut, die ganzen Comic-Charaktere halt, was weiß ich, Popeye, kannst aber auch Star Trek damit reinhauen, ne? Das ist alles bunter Kessel, ne? Das ist ja dann nur noch die Fantasie, ne? Was da passiert, ne?
Aber du brauchst quasi eine Geschichte, die du so Stück für Stück aufdecken kannst, die musst du dir natürlich immer kaufen. Du kannst da nicht irgendwie.
Nö, das machst du einfach ad hoc. Das lässt du einfach laufen, lässt die Leute machen und lässt die Leute halt eine Idee entwickeln. Ne? Du hast sowas für dich als speziellen Gegenstand, die Tasche der 1000 Dinge. Mhm. Da kannst du irgendwas rausholen, ne? Im entscheidenden Moment. Und der andere hat halt eben, was weiß ich, eine Pistole, wo halt vorne die Fahne rauskommt oder halt eben so eine Missile, die dich über, was weiß ich, 37.000 Lichtjahre verfolgt. Ne? Okay. Je nachdem halt. Ne? Bei 1 ist es halt das und bei 6 ist es halt das. Ne? Mhm. Zwischen diesen Extremen bewegt sich das halt eben. Ne? Das ist halt eben wie im Zeichentrickfilm. Ne? Und das machen dann nur die Leute. Und dann würfelst du halt eben, wenn du was machen willst und wenn du 1 hast, ne, dann können die Leute spontan sagen, was halt eben passiert. 1 ist scheiße, 6 ist gut. Ne?
Gott, ich fürchte, das wäre für unsere Gruppe fantastisch.
Meinst du?
Ja. Ich glaube, Benny hätte gerne die Pistole mit der Fahne.
Nee, Benny hätte gerne irgendwas, was mit seinem Penis zu tun hat.
Oh, bitte. Aber der galaktische Riesenpenis, fick die Milchstraße.
So ungefähr.
Aber ich glaube, das Hauptproblem in unserer Gruppe wäre, dass wir einfach alle zu gerne Spiel leiten. Also das ist
ungewöhnlich, wirklich. Mhm. Früher hat man danach gesucht und hat immer, die Gruppen sind daran kaputt gegangen, dass der Spieler irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, das könnt ihr mal schön alleine machen, dann ist der gegangen. Und jetzt haben alle, weil man so erwachsen geworden ist, sagt also, oh, ich würde euch auch gerne mal eine tolle Geschichte erzählen. Bis auf Arne. Mhm. Aber wir haben wirklich viele Spielleiter.
Nee, ich liebe das ja auch. Also
bei dann kommt doch einfach zum Free RPG Day oder was, du mach hier mal 5-6 Runden. Ja. Da wirst du genügend Opfer finden, die sich die Finger danach lecken. Vielleicht auch nur einmal.
Ja. Also ich werde mich in Krefeld rumtreiben am 2.2. aber ich.
Eine Spielzeit oder wo?
Ja, genau.
Ja?
Und also ich habe nicht vor, da was zu leiten, aber ich wohne seit einiger Zeit dort. Und
leite doch da was.
Ich kenne den Laden noch nicht. Ich bin da so ein bisschen schüchtern.
Ach was, ey, ist ein Kumpel von mir. Sagst du, hallo Volker, du Arschloch, hier bin ich.
Genau. Okay.
Ja, kannst du so machen.
Ja,
wir sagen schöne Grüße vom Rummel.
Ich glaube, das Arschloch verkneife ich mir, aber kann ich durchaus.
Ja, du Honk oder haust ihn von hinten mal sanft auf die Schädelplatte, sagt, du hast ja eigentlich auch nicht nötig zu arbeiten.
Ja, aber da werde ich auf jeden Fall in dem Laden sein. Also Da bin ich nämlich sehr interessiert. Vielleicht, also wonach es mir auch ein bisschen ist, ist was kennenzulernen, was ich noch nicht gespielt habe. Und ich freue mich sehr auf den Tag.
Ja, so cool. Machen
wir schon ein bisschen Werbung für, ich glaube, die letzten zwei Folgen schon. Ne?
Das ist auch toll.
Ja, ist auch eine nette Sache. Das ist
eine großartige Idee.
Sind nochmal neue Leute ran, ne? Ist auch alles gar nicht so schwer. Die meisten haben da Manschetten, die stehen halt davor und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen, ne?
Mhm. Ja, man kann sich mal so einen Moment dazustellen. Ist ja immer eine sehr intime Sache und mal so. Also ich fand es immer schwierig, wenn jemand gesagt hat, kann ich nicht mal zugucken? Dann sagst du halt, mitmachen, nee, mitmachen. Ja, komm, ne? Aber dann sagen die immer so, nee, dann lieber nicht.
Aber also ich habe ja die Erfahrung gemacht, auch bei Leuten, die noch nie vorher gespielt haben, wenn man denen offen begegnet und ihnen so ein bisschen erzählt, was das ist, kriegen die auch Bock. Also
die sind halt mal schüchtern, ne?
Genau, es geht halt erstmal darum, so ein bisschen die Vorurteile zu überwinden. Wenn man dann vielleicht sogar noch rausfordert und sagt, ja, das Einzige, was man können muss, ist sich mal auf was einlassen, dann ist es gleich so, ich möchte aber nicht die Sissi sein und dann trauen die Leute sich auch zu spielen und es funktioniert gut.
Ja, denke ich mal auch.
Was haben wir denn hier noch liegen?
Ein Bier. Nee, stehen haben wir das. Das ist eigentlich auch ein Einstiegsding. Dungeon Slayers ist auch relativ erfolgreich. Das ist von dem, man möge mir verzeihen, ich habe seinen Namen vergessen, aber der Moritz Melem. Genau, das ist der Initiator des deutschen Rollenspieltags, Gratis-Rollenspieltages. Mhm. Übrigens eine billige Kopie des Free RPG Days aus Amerika, aber wir sind ihm ja nicht undankbar.
Absolut nicht.
Ich habe es ihm vorgeschlagen, es zu machen. Er macht es und erwähnt mich nicht. Schande über ihn. Trotzdem, wenn wir hier eine Dungeon Slayers Runde haben. Ist ein nettes Intro-Game, hat alles drin, ne?
Ist sehr klein, kleine Box.
Ja, kompakt, da ist alles drin. Da sind vollfarbige Charakterbögen drin. Da sind die ganzen Tokens drin. Da sind Bodenpläne drin. Da ist ein kleines Regelwerk drin. Da ist eine Weltkarte drin. Very nice, wenig Geld. Also, ist auch gut supported im Netz. Also, massenhaft Abenteuer zum Download. Das kann man machen.
Ja,
also
heißt,
das ist
nennt sich ein
auch
altmodisches
ein relativ,
Rollenspiel.
Ja, ist auch ein intelligentes System. Geht natürlich Dungeon Slayers, wie der Name schon sagt. Geht's nicht darum. Es geht darum, den Dungeon Besenrein zu übergeben. Besenrein. Ganz wichtig. Besenrein. Keine Ecke darf ausgelassen werden. Ja. Keine Geheimtür vergessen. Kein Goblin nicht erschlagen und so weiter. Das ist schon okay. Ist schon okay.
So ein bisschen wie Hero Quest für als Rollenspiel dann so ein bisschen so.
Ja. Ist auch ein relativ intelligentes System. Es ist also wirklich kein doofes System. Also es ist schon recht klug. Man hat ein paar Optionen, was man mit seinen Würfeln anfängt, aber nicht mit ewigen Rerolls, sondern klug gemacht. Also Hut ab.
Du magst es noch, obwohl er dich vergessen hat.
Ja. Bisschen. Ich vergesse. Ich verzeihe nicht, ich vergesse. nee, das ist okay. Und das Arborea, das ist eigentlich auch sehr nett.
Das ist eine etwas größere Box.
Etwas größer, kostet aber erstaunlicherweise 20% weniger. Hat auch alles so drin. Gibt's leider nicht ganz so viel Supportmaterial, aber der feste Inhalt für 19,90, den man hier hat, gegenüber so einer Box echt okay. Auch große Weltkarte. Einstiegsabenteuer drin, auch einfaches System, ist aber nicht so gepusht worden, also ist nicht so viel Folgematerial rausgekommen wie für das Dungeon Slayers, also da gibt es auch im Netz nicht so viel, aber ist als Einstiegsrollenspiel auch sehr empfehlenswert.
Mhm.
Kann man machen. Ja.
Bist du eigentlich eher Meister oder eher Spieler?
Mhm. Ah. Wie ihr.
Meistertyp?
Genau, ja. Ich habe mein zweimal. Ja, macht Spaß. Genau. Man muss eine andere Mentalität haben. Ich habe zu lange Rollenspiel gemacht. Ich kann mich nicht mehr in so eine Rolle reinfallen lassen. Ich sehe die Mechanismen dahinter. Wenn ein guter Spielleiter da ist, dann klappt's. Dann kann ich mich da reinfallen lassen, aber ja, sonst funktioniert das nicht mehr.
Okay.
Wenn der Spielleiter halb medioker ist, dann blicke ich da sofort, da weiß ich ganz genau. Nee, Mann.
Ja, wobei,
der will, dass du da und da lang gehst, der will, dass du das und das machst. Nee, habe ich keinen Bock drauf, da gehe ich jetzt.
Das Problem ist aber, wir sind ja jetzt auch die erwachsene, intelligente Rollenspielgruppe, haben aber festgestellt, dass wenn du solche Dinge machst,
man denkt, witzig,
das ist wirklich so. Man denkt so, okay, wir deuten das nur an. Okay, ich habe es angedeutet, okay, sie merken es nicht, dass sie da lang gehen sollen. Okay, ich gebe ihnen noch einen Hint. Sie ignorieren ihn. Sie denken, es ist. Sie müssen genau in die andere Richtung laufen. Sie probieren alles andere aus. Mein Gott, wie doof sind die eigentlich.
Aber ich glaube, das ist zum Teil auch wirklich genau das, was Robert gerade genannt hat, nämlich Der Spielleiter will ja gerade, dass wir durch diese Tor gehen. Also gehen wir mal außen rum.
Ja, das könnte eine Falle sein. Ach, es ist nicht einfach. Also ich, aber es
hängt auch von super. Den Persönlichkeiten ab. Ja. Ne? Aber weiß ich, wenn das Setting gut ist, dann fällst du da halt so rein, dann geht das auch. Du kannst ja wirklich Storytelling-Systeme machen. Gerade unter Freunden geht das sehr gut, ne? Dass man, weil man gerade die Vergangenheit kennt, könnten wir jetzt in Realtime, wir nicht, weil wir uns nicht so gut kennen, aber ihr beiden untereinander könntet ja sehr gut ein Realtime-Ding machen, weil ihr euch aus der Vergangenheit heraus kennt. Und du kennst zum Beispiel vielleicht, oder seine Mutter, seine Freundin, seine Peripherie, seinen Lebenswandel und könntest da richtig ins Detail reingehen, ne? So richtig Stanislav Lem, Paranoia, Alternativweltnummer abschieben, ja, wo morgens dann steht die, was weiß ich, Christiane vor der Tür oder was, ne? Und hat da irgendwas in der Hand und könntest da also ganz gezielt einen Plot knüpfen, ne? Wo du seine Ängste mit schürst oder in eine Paranoia. Ich will nicht sagen, dass unter Drogen sowas sehr gut funktioniert. Man sollte natürlich vorsichtig sein, aber ne, es gibt ja so, naja gut, lass mal das.
Das Szenario heißt Orks in Krefeld. Mach ich drauf gefasst.
Wenn du Krefeld kennst.
Der Max kennt mich eindeutig gut genug, als dass ich keine Drogen für Paranoia bräuchte, wenn der Lust hätte, mich fertig zu machen.
Arne kann das alles ohne.
Aber ich habe noch eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, und zwar
ist nicht ghosted.
ich suche ein Rollenspiel, das man zu zweit spielen kann. Ein Meister für einen Spieler.
Ja, ein gutes Rollenspiel. Ist ja die Frage der guten Abenteuer, ne?
Ja, das stimmt natürlich.
Ja.
Also das Regelwerk
Rollenspiel,
ist
was auf zwei ausgelegt ist, sollte natürlich nicht, da gibt's vielleicht auch einige, ne, die ganzen, was weiß ich, Cthulhu könntest du auch nehmen, aber da kriegst du nicht genügend Hirnmasse zusammen, um die Abenteuer zu lösen,
ja,
ne?
Ja.
Da brauchst du schon 3-4 Leute.
Mhm. Ja, am besten Fantasy wäre schon ganz schön und klar, natürlich, das Regelwerk.
Wir haben eine ganze Reihe an One-on-One-Abenteuern von Expeditious Retreat, entweder für Pathfinder oder für D&D 3.5 oder für D&D 4 gibt's die auch. Das ist One-on-One, immer ein Held, ein Abenteuer, ne?
Mhm.
Die gab's früher auch für D&D, die waren relativ intelligent, die Dinger, ne? Das ist auch eine ganz andere Art, das Ding zu spielen, ne? Wenn du auf 1 zu 1 gehst, weil du kannst auf die eine Person natürlich unheimlich eingehen. Mhm. Ne? Du kannst da richtig rausholen. Eigentlich ist es besser, man macht die sich selber, ne?
Hältst du was von diesen Dingern, wo zwei Leute gegen das System spielen, sowas wie
kooperativ gegen das System?
Ja, es gibt irgendwie so ein Living Card Game, auch von Fantasy Flight, glaube ich, ja, für Herr der Ringe oder so. Ja. Ist das was?
Kooperativ, was für Mädels. Absolut, die ganzen Kooperativ-Dinger, alle was für Mädels. Okay. Das ist der Boom des letzten Jahres. Also Kooperativ-Spiele bringen unheimlich die Mädels rein. Die haben ja keinen Bock auf Destruction, ne? Die wollen schon was aufbauen, die wollen was zusammen machen. Friede, Freude, Eierkuchen.
Eindeutig Mädels, ne? Wie ich. Also ich fühle mich da sehr angesprochen.
Der Mann versucht dann von hinten die A-Bombe zu platzieren. Ne, wird ungern gesehen in dieser Runde, aber das ist immer halt ein bisschen anders gepolt. Nee, aber die Kooperativspiele sind schon gut, ist schon nett. Ist ein netter Übergang zu einem.
Funktioniert aber auch, ist jetzt nicht irgendwie nur so was wie, wir wollen den Markt beschließen und in Wirklichkeit ist es stinklangweilig.
Nee, es ist wie zusammen Rätsel lösen eigentlich. So, wer zusammen was, welche Zeitmagazin oder ja, viele komplizierte Rätsel auch da, die man lösen kann, auch zusammen lösen kann. Und das sind so Spiele, die das halt ein bisschen umsetzen, dieses gemeinsam. Wieso soll ich mir mit meiner Freundin abends einen auf die Fresse hauen? Ne? Und dann hat der eine gewonnen, der andere verloren, die Freundin vielleicht beleidigt. Okay, ja, muss ich morgen einkaufen gehen und so. Wollen wir nicht, wir wollen das zusammen machen, wir wollen Harmonie haben. Ne?
Ja.
Und dann gehen wir in die Kiste und dann ist gut.
Verstehe. Gibt es denn außer Herr der Ringe noch was? Weil das ist das Einzige, was ich kenne der Art.
Unheimlich viele Kooperativspiele, ja. Herr der Ringe ist eins. Ja, jetzt habe ich das Maul so aufgerissen. Defenders of the Realm, Panic Station Also ich müsste mindestens noch auf 15 kommen, aber ein fortgeschrittenen Zustand hier.
Das ist auch schon eine ganz gute Reihe, finde ich.
Ja, da gibt's noch einige, wo man zusammen gegen System
Wobei das
spielt.
Auch nicht unbedingt mehr Rollenspiel ist. Dann ist es dann mehr so Brettspiel mit so einem Rollenspiel-Background.
Mhm. Also Rollenspiel gegen System, zusammen gegen System, Rollenspiel. Da wird's auch schwierig. Ursprünglich wollten sie das mit Star Wars machen von Fantasy Flight. Da haben sie aber jetzt doch ein konfrontatives Spiel draus gemacht. Wollten sie ursprünglich ein kooperatives, missionsorientiertes, haben sie aber fallen lassen. Leider. Ja, aber da gibt's schon einiges an Auswahl. Aber mir fallen sie gerade echt nicht ein, ey.
Okay, naja, aber dann wollen wir dich auch nicht weiter aufhalten. Der Robert muss nämlich seine Bahn bekommen.
Um 47.
Genau, und wir danken dir ganz, ganz herzlich.
Ja, gerne immer wieder, ne?
Und Leute, hier in Köln kommt in den Brave New World und guckt euch den Laden mal selber an.
Nicht mehr jetzt, es ist der Robert nämlich gleich weg.
Und wenn er das Passwort sagt, ne, dass die beiden Herren jetzt gleich sicherlich festlegen würden, ne, dann gibt's auch noch ein kleines Präsent.
Ah, du hast ein super Passwort.
Ja, hab ich.
Du hast ein super Passwort, was du unbedingt in dieser Sendung unterbringen willst.
Lichterloh.
Alles klar. Ich bin auch Lichterloh. Mach's gut.
Mach's gut, ciao.
Tschüss. Ja, danke dir. Tschüss.
So, Robert geht schon mal. Wir haben natürlich hier noch ein bisschen Zeug, was wir mit euch besprechen wollen.
Wir müssen auf jeden Fall dem Joscha Sauer mal gratulieren. Der hat seine Crowdfunding-Nummer durchgezogen.
Stimmt.
Mit riesigem Erfolg. Der hatte über 10.000 Spender und hat insgesamt 180.000 Euro oder über 180.000 Euro zusammengekriegt.
Was wollte der denn ursprünglich haben?
100.000.
Boah, fast das Doppelte. Kurz nochmal für euch, für den Fall, dass ihr Joscha Sauer nicht kennt. Das ist der Name hinter Nicht Lustig. Das ist diese Internetseite mit Webcomics. Und Joscha hatte sich ja überlegt, er möchte gerne Kohle zusammenkriegen über Crowdfunding, um dann ein Comic-Film quasi oder beziehungsweise eine Comic-Serie produzieren zu können.
Genau. Das, Joscha war auch zu Gast in, ich glaube, Episode 6 von unserem kleinen Podcast. Mhm. Und wer da Interesse hat, es lohnt sich, das anzuhören.
Ja. Freuen wir uns sehr, dass das alles für ihn so hingehauen hat. Er hat Dankeschön-Karten geschrieben. Er hat so eine Dankeschön-Karte gezeichnet und hat die dann an alle Leute, die mitgeholfen haben, verschickt. Und ich erinnere mich nur an das Foto, wo er so eine Riesenkiste hatte mit irgendwie 500 von diesen Kärtchen und dann die alle signieren musste. Ich glaube, das war sehr viel Arbeit. Jetzt wird es hier langsam voller. Das ist eigentlich ganz schön. Jetzt kommt hier noch so eine Rollenspielgruppe dazu, hier unten im Keller von Brave New World. Guten Abend, die Herren.
Hallo.
Hallo. Ja, was können wir denn noch für euch sagen, bevor wir hier...
Du hattest auf jeden Fall noch was auf unserer Megamanisch-Liste stehen, der Rubrik, in der es um Dinge geht, auf die wir uns freuen.
Ach ja, vielleicht sollte ich das mal machen. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, Arne. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, sich darauf zu freuen.
Also bist du eher mega gespannt oder irgendwie sowas?
Ach, es könnte wieder ein Fehler sein. Du würdest nicht mehr drauf reinfallen, weil du auf MMOs nicht mehr reinfällst. Arne hat seine Lektion ja gelernt. Arne hat kein Problem mehr mit MMOs. Arne spielt einfach keine mehr.
Not addicted.
Bist du sicher, dass du da dich nie wieder drauf einlassen würdest, selbst wenn das Coolste daherkommt?
Nee, also natürlich. Wenn es irgendwas Tolles gäbe, würde ich es auch nochmal. Aber bis jetzt, also...
Hast du denn zum Beispiel Skyrim gerne gespielt?
Skyrim habe ich gespielt. So. Und Skyrim macht mir auch immer noch Spaß. Das Ding ist, ich spiele relativ wenig Videospiele. Und gerade so sehr storylastige Spiele, ich komme ungefähr alle 2 bis 3 Wochen mal dazu, eine halbe Stunde oder eine Stunde zu spielen. Da kannst du so ein Spiel nicht spielen. Die Zeit brauchst du, um dich zu erinnern, was du zuletzt gemacht hast.
Das stimmt. Aber wenn ich dir jetzt sagen würde, dass die Leute, die Skyrim gemacht haben, einen MMO planen? Weil ich mochte das Spiel, ich mochte diese Freiheit, die du in dem Game hattest, die tatsächlich auch noch suggeriert hat zumindest, dass du, wenn du Bock hast, jetzt links abzubiegen vom Weg, auf dem du in jedem anderen Rollenspiel bitte geradeaus läufst, und es geht auch eigentlich nichts anderes, du biegst links ab, du querst den Fluss und du findest irgendwas, wovon du nicht wusstest, dass das da existiert. Das fand ich super. Und wenn sie das in ein, weil das konnte Skyrim, und wenn sie das in ein Rollenspiel übersetzen könnten, das wäre der Hammer.
Also ein MMO, meinst du?
Ja, genau, ja. Sorry, ja.
Ja, sag doch mal gerade, worum es denn hier
Elder
konkret geht.
Elder Scrolls Online kommt irgendwie 2013, ich weiß noch nicht so genau. Nimm ruhig den Stuhl. Ja, Ich weiß nicht genau, wann es rauskommt, Elder Scrolls, online, aber ich habe einen Trailer gesehen, natürlich, den haben sie irgendwie im Internet schon mal mit ein bisschen so Entwicklerkommentar gepostet und das war ja nicht ganz schick. Wie immer bei solchen Trailern, du kannst es nicht wirklich beurteilen. Du siehst das und du denkst so, könnte langweilig und statisch sein, könnte aber auch toll und irgendwie wunderbar sein, was da irgendwie gemacht wird. Ne? So, deswegen.
Jo, sonst hätte ich hier nichts mehr auf meiner Liste stehen, außer ganz viel Dankeschön an unsere Hörer.
Ja, ach Mensch, tut uns doch einfach mal den Gefallen, weil das ist ja jetzt heute auch mal ein Thema, wo Rollenspieler sich angesprochen fühlen. Eure Systeme, was ihr gerne gespielt habt, was ihr empfehlen könnt, vielleicht auch eure Meinung zu den Systemen, die wir heute angesprochen haben, weil die haben wir jetzt auch nicht alle getestet, Arne und ich. Einfach mal schreiben in die Kommentare auf megamagisch oder megamagisch.ch, also megamagisch.
Eine Kleinigkeit hätte ich noch, fällt mir gerade ein. Und zwar, ich habe jetzt schon so oft hier über Nipajin gesprochen und wir haben über den Gratis-Rollenspieltag gesprochen, der am 2.2. stattfindet. Ich sage das nochmal ganz kurz.
Mhm. Du hängst ja doch mit drin.
So ein bisschen. Unter anderem habe ich nämlich, wie auch schon mal angekündigt, den Markus unterstützt bei seinem Nipajin und der hat uns jetzt auch geschickt ein komplett Nipajin-Paket mit all seinen Abenteuern, die er bis jetzt veröffentlicht hat. Und das möchten wir gerne weiter verschenken. Vielleicht, wenn einer von euch nicht am 2.2. Zeit hat, in einen Rollenspielladen zu gehen und trotzdem Interesse hat, das mal auszuprobieren. Der möge uns doch vielleicht einfach versprechen, dass wenn er das Spiel mal getestet hat und eine Runde gespielt hat, uns eine Rezension davon in die Kommentare zu schreiben. Das würde mich sehr freuen und wir verschenken das recht gerne.
Einfach gucken auf megamagisch die Webseite, kurz googeln, dann draufklicken. Podcast abonnieren wäre super. Das wäre fein. Vielleicht einen schönen Kommentar hinterlassen. Gerne auch bei iTunes, da sind wir nämlich auch, uns bewerten, weil das hilft uns und freut uns und bringt uns dazu immer schneller und noch bessere Podcasts raus.
Genau, und was das Verschicken des Abenteuers angeht, des Pakets angeht, das könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail schreiben, dann kriegen wir eure Adresse. Das ist megamagisch@kleiner3.net, ist aber auch auf der Website zu finden, ist gar kein Problem. Und ja, wir freuen uns. Ich danke auch nochmal dem Markus dafür, dass er uns das geschickt hat. Das ist wirklich sehr nett. Und ja, hast du noch was? Sonst sage ich bis bald.
Ich sage auch bis bald. Wir überlassen hier den Rollenspielern das Feld, die langsam lautstärkemäßig schon aufdrehen und eine Runde Pathfinder spielen, wenn ich das richtig vorhin verstanden habe. Da drüben, die War Machine Gruppe ist gerade am Ausmessen, wer wen als erstes fertig macht. Man merkt, hier wird's lebendig. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen Geschmack, ja, auf den Geschmack bringen können, dass ihr selber vielleicht auch mal ein bisschen was ausprobiert. Und wünschen euch viel Spaß und sagen tschüss, bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.